RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Wolfgang Berger. Bei der Verteilung von Lebensmitteln ist es im Gazastreifen offenbar zu Chaos und Tumulten gekommen. Organisiert wurde das Ganze nicht wie bisher von den Vereinten Nationen, sondern von einer neuen Stiftung im Auftrag Israels und der USA, der sogenannten Gaza Humanitarian Foundation, kurz GHF. Details von Christoph Tietz aus der Nachrichtenredaktion.
Berichten zufolge hatten tausende Menschen versucht, ein Verteilzentrum zu stürmen. Ein Augenzeuge sagte dem Sender BBC, es habe tumultartige Szenen gegeben, bei denen viele Menschen Hilfsgüter an sich gerissen hätten und geflohen seien. Die GHF erklärte, die Menschenmenge sei so groß gewesen, dass die eigenen Mitarbeiter zurückweichen mussten. Später sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. Israels Regierungschef Netanyahu bestätigte einen zwischenzeitlichen Kontrollverlust. Das israelische Militär gab nach eigenen Angaben Warnschüsse ab. Insgesamt sei die Verteilung aber ein Erfolg gewesen.
Das Bundeskabinett befasst sich heute erstmals mit zwei zentralen Vorhaben von Innenminister Dobrindt. Dabei geht es um die Verschärfung der Migrationspolitik. Aus Berlin Oliver Neuroth.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine bestimmte Gruppe Zugewanderter ihre Familie nicht mehr nach Deutschland nachholen darf. Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Ein zweiter Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschließen will, sieht vor, dass die besonders schnelle Einbürgerung nach nur 3 Jahren nicht mehr möglich sein soll. Ein Projekt der Ampelregierung, das entsprechende Gesetz gilt nicht einmal seit einem Jahr.
Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt Berichten zufolge nach Berlin. Bundeskanzler Merz will ihn demnach dort empfangen, um über weitere Gespräche zwischen der Ukraine und Russland zu beraten. Offiziell wurde der Besuch weder in Kiew noch in Berlin bestätigt. Die Polizei hat aber wegen des Besuchs eines hochrangigen Staatsgastes umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrseinschränkungen angekündigt. Eintracht Braunschweig bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen spielten im Relegationsrückspiel gegen Saarbrücken 2:2 nach Verlängerung und sicherten sich damit den Klassenerhalt. In der regulären Spielzeit hatte Saarbrücken das 0:2 aus dem Hinspiel aufgeholt durch Tore von Krüger und Brünker. In der Verlängerung trafen dann die Michele Sanchez und Philippe für Braunschweig. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch, von Westen her später freundlicher, Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag gebietsweise Schauer bei 15 bis 22 Grad, am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten trocken, 16 bis 27 Grad. Es ist 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da haben wir nur eine Sperrung, und zwar auf der A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Königslutter und Kreuz Wolfsburg Königslutter.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Ich bin Milad Kupay. Schönen guten Morgen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj kommt heute nach Berlin. Sicher auch mit einem Gefühl der Erleichterung, und zwar darüber, dass die neue Bundesregierung in Sachen Waffenlieferung weniger zurückhaltend ist als die Ampel. Was ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine angeht, da sagte Bundeskanzler Friedrich Merz, er sehe kaum Chancen. Das hat Merz bei einer Pressekonferenz am Ende seiner 2-tägigen Reise in Finnland deutlich gemacht. Und diese Finnlandreise hat bei ihm anscheinend, zumindest rhetorisch, auch zu einer Veränderung geführt. Wie genau, das weiß Sophie Donkes.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen, oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Charkiw zugestimmt. Merz war zu Gast beim nordischen Gipfel in Finnland, an dem die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der nordischen Länder teilnehmen. Am Morgen führte er bilaterale Gespräche mit seinem finnischen Amtskollegen Orpo. Von ihm gab es Lob für die deutliche Erhöhung deutscher Verteidigungsausgaben. Dies stelle einen historischen Wendepunkt für ganz Europa dar, so Orpo. Auch Finnland will seinen Militärhaushalt steigern. Russland ist aggressiv, unberechenbar und eine bleibende Bedrohung für die Sicherheit Europas. Von daher machen wir auch in Finnland viel. Wir wollen unsere Verteidigungsausgaben auf 3% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Die NATO ist dabei sehr wichtig. Auch in der NATO müssen wir zusammen die Verteidigung im Ostseeraum verstärken. Die Reise des Kanzlers endet mit einem Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Stubb in dessen Sommerresidenz. Stubb hat als Präsident nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern ist auch verantwortlich für Außen- und Sicherheitspolitik.
Fest steht, der Kanzler hat auf seiner Finnlandreise für einige Irritationen gesorgt, die er dann später versucht hat zu relativieren oder je nachdem auch klarzustellen. Dabei ging es um die Aussage, dass es keine Reichweitenbeschränkung mehr für Waffen in der Ukraine geben soll. Das hat sofort für Diskussion gesorgt. Nachher hat Merz das aber insofern relativiert, indem er sagte, er habe sich dabei auf frühere Aussagen bezogen. Also ist das wirklich gar nichts Neues, was Merz da in Sachen Reichweitenbeschränkung gesagt hat? Genau das hat meine Kollegin Birgit Langhammer vom NDR, die Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung von der Körperstiftung gefragt.
Warum das so interessant ist, ist ja, dass er in seinem Kommentar eben nicht nur die britischen und französischen Waffen erwähnt hat, sondern ja auch die deutschen Waffen. Und da kam eben sofort die Frage auf, ob das möglicherweise auch im Zusammenhang mit einer Lieferung des Taurus, die Merz eben doch freigeben könnte, erfolgt. Weil Selenskyj kommt ja am Mittwoch nach Berlin und da ist man natürlich gespannt, was er zu verkünden hat oder was er den Ukrainern auch anzubieten hat. Und ich glaube, die Verwirrung entstand, weil es ganz offensichtlich ein bisschen falsch formuliert war von Friedrich Merz.
Und was lesen Sie jetzt raus? Also Taurus sagt ja inzwischen, glaube ich, auch schon jedem in dieser Debatte sonst etwas, weil das haben wir selbst schon während der Ampelregierung immer wieder diskutiert, Taurus ja oder nein. Damals hat Kanzler Scholz gesagt nein.
Also ich halte das auch weiterhin für gültig. Natürlich ist so ein Besuch Selenskyjs in Berlin immer für eine Überraschung gut, auch für solche eine Ansage. Aber da bräuchte er eben die Zustimmung des Koalitionspartners, der SPD und vor allen Dingen auch der eigenen Verbände der ostdeutschen Verbände innerhalb der CDU, die dort auch sehr skeptisch sind. Deswegen halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass er diesen Schritt gehen wird.
Wenn wir nochmal zurückgehen, aber auch zur Aussage und eben auch, was damit verbunden ist in jeweils Russland und der Ukraine. Kritik kam ja schon gleich aus Moskau. Also nochmal zu unterstreichen, dass die Ukraine auch Militäranlagen in Russland angreifen dürfe. Welches Signal sendet das aus Ihrer Sicht nach Moskau? Welches Eskalationsrisiko steckt da vielleicht aber auch drin?
Also ich sehe da kein neues oder größeres Eskalationsrisiko. Das, was wir in den letzten Monaten ja grundsätzlich sehen, ist, dass die Ukraine sowohl mit Drohnen als auch mit Präzisionswaffen für das Militär, für die Logistik wichtige Knotenpunkte in Russland angreifen. Das ist eben auch Teil einer Landesverteidigung, die Ukraine ja betreiben muss und etwas, was wir eben schon seit mehreren Monaten sehen. Ich glaube, dass diese Kommentare aus Moskau viel weniger darauf abzielen, dass wir hier etwas wirklich Neues haben, sondern lediglich, dass man sich sehr wohl bewusst ist in Moskau, dass das eine sehr kritische Debatte in Deutschland ist und dass man die versucht, nochmal auszunutzen.
Der russische Außenminister Lavrov hat dann auch weiter ins Spiel gebracht den US-Präsidenten Trump und er meinte, Trump sehe seine diplomatischen Bemühungen durch europäische Politiker sabotiert. Ist das jetzt einmal zu sehr ums Eck gedacht oder hat er einen Punkt?
Nein, das glaube ich nicht. Also grundsätzlich ist es ja ohnehin so, dass es in Russlands Interesse ist, wenn sich das westliche Bündnis, also vor allen Dingen die Europäer, Europäerinnen und die USA in Streitigkeiten befinden, also wenn man sich eben nicht mehr einig ist. Und genau mit solchen Sachen versucht man darauf natürlich abzuzielen. Und es ist natürlich auch in gewisser Weise zynisch, wenn man alleine mit dieser Ansage, also wenn man aus russischer Sicht den Deutschen oder Merz vorwirft, dass man alleine mit diesem Kommentar Friedensbemühungen untergräbt, während man ja selbst massiv die Ukraine angreift.
Wobei Merz auch noch mal gesagt hat, er glaubt eben, dass Russland nicht interessiert ist an einem Waffenstillstand und man müsse die Ukraine weiter unterstützen. Also wo verlaufen da für Sie dann aber auch wirklich ja die diplomatischen Beziehungen, die noch auf Erfolg ausgerichtet sind, oder ist damit da auch schon ein Schlusspunkt gesetzt?
Sie meinen zwischen Russland und Deutschland,
Wie
oder?
auch wenn der deutsche Kanzler eben sagt, er glaubt nicht, dass es ein Interesse gibt und deswegen muss man die Ukraine weiter unterstützen. Also nimmt man da einfach auch schon was vorweg von Friedensverhandlungen, von möglichen Friedensverhandlungen?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir sehen jetzt ja in den letzten Wochen wirklich verstärkt Bemühungen auch auf Drängen der USA zu Verhandlungen zu kommen. Und das, was wir sehen, ist ja, dass Russland mit immer neuen Winkelzügen, immer neuen Forderungen, auch immer neuen Änderungen der eigenen Verhandelspositionen, also beispielsweise, dass man einen Waffenstillstand an die Grundprobleme des Krieges oder die Grundursachen des Problems knüpft, womit man ja eigentlich Verhandlungen über einen Waffenstillstand quasi so groß macht, dass sie kaum noch möglich sind. Also wir haben es mit einer Hinhaltetaktik aus Moskau zu tun. Und ich glaube, diese Gespräche jetzt zwischen Deutschland und der Ukraine oder auch zwischen Merz und anderen europäischen Partnern sind vielmehr dazu geneigt zu schauen, wie kann man sich als Europa gemeinsam auch mit der Ukraine so positionieren, um eine möglichst gute Verhandlungsposition zu haben gegenüber Moskau, aber eben auch zunehmend gegenüber Washington.
Und Frau Pagung, vielleicht zuletzt noch mal am Anfang anknüpfend, ist denn jetzt die Ausweitung der Reichweite westlicher Waffen für die Ukraine militärisch entscheidend oder sind es andere Faktoren, also wie die Luftverteidigung oder auch Nachschub?
Also es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor, sondern es sind ganz viele Puzzlestücke, die der Ukraine ermöglichen, sich erfolgreich zu verteidigen. Dazu gehört es eben auch, dass man militärische Knotenpunkte, Logistikzentren auf russischem Territorium angreifen kann. Dazu gehören natürlich aber auch viele andere Aspekte. Ich nenne es vielleicht ein bisschen mehr die Brot- und Butter-Themen. Also ja, was geht, also wie viel kann Europa an Munition, an Artilleriegeschossen an die Ukraine liefern, um sie eben nachhaltig zu unterstützen und den ukrainischen Widerstand aufrechtzuerhalten? Also es ist wirklich sozusagen ein breites Puzzle und es gibt nicht den einen entscheidenden Faktor.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Dr. Sarah Pagung. Schauen wir nach Liverpool. So nach und nach wird mehr über den Mann bekannt, der dort in eine Menge feiernder Fußballfans gefahren ist. Die Polizei, die schnell einen terroristischen Anschlag ausgeschlossen hatte, hat jetzt mitgeteilt, dass der 53-Jährige, der festgenommen worden ist, wohl unter Drogen stand. Was noch über ihn bekannt ist und ob es was Neues zum Motiv gibt, dazu Valerie Krall.
Neue Informationen über das Motiv der Tat teilte die Polizei in ihrer Pressekonferenz am Nachmittag nicht mit. Allerdings gab es zumindest Details darüber, wie der Täter überhaupt in die Water Street in Liverpool gelangen konnte. Das Gelände war wegen der Meisterfeier des FC Liverpool eigentlich großräumig abgesperrt. Der Fahrer sei allerdings wohl hinter einem Krankenwagen hergefahren, für den die Absperrung kurzzeitig geöffnet worden war. Der 53-jährige Brite fuhr dann in die Menge und verletzte mehrere Dutzend Menschen. Die genaue Zahl der Verletzten wurde von der Polizei heute deutlich nach oben korrigiert. Mehr als 50 Menschen seien im Krankenhaus behandelt worden, 11 seien immer noch dort, der Zustand sei aber bei allen stabil. Um Spekulationen über die Herkunft des Fahrers vorzubeugen, hatte die Liverpooler Polizei gestern sehr schnell mitgeteilt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen weißen Briten handele. Nun gab sie bekannt, dass sie wegen des Verdachts des versuchten Mordes, gefährlichen Fahrens und Fahrens unter Drogeneinflusses gegen ihn ermittele. Umfassende Ermittlungen zu weiteren Hintergründen der Tat seien im Gange.
Ein Bericht war das von Valerie Krall. Und wir schauen hier bei uns aufs Wetter in der ARD-Infonacht. Zunächst ein paar aktuelle Temperaturen. 14 Grad haben wir in Hamburg, 15 Grad in Berlin. Frankfurt am Main meldet ebenfalls 14 Grad. Weiter in Dresden 16 Grad. Köln ist mit 15 Grad mit dabei. Leipzig 16, München 12 und Stuttgart ebenfalls 16 Grad. Tagsüber im Osten und Süden Schauer, Gewitter, zeitweise auch stürmisch. Von Westen her dann später freundlicher, dann guckt auch mal die Sonne raus, 14 bis 20 Grad. Auch am Donnerstag gebietsweise Schauer, 15 bis 22 Grad. Und am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten trocken, 16 bis 27 Grad. Jetzt ist es 4.15 Uhr. Guten Morgen.
Die ARD-Infonacht.
Es sind verstörende Bilder, die wieder einmal aus dem Gazastreifen kommen. Zum einen wieder von vielen Toten, unter ihnen viele Kinder, nach neuen heftigen Angriffen Israels. Israel hat ja einen so wörtlich beispiellosen Angriff angekündigt. Und dann sind es chaotische Szenen, die man bei der Verteilung von Lebensmitteln in Gaza sieht. Es sind Menschen in verzweifelter Lage. Und das ist ja auch nicht erst seit gestern so. Aber jetzt so nach und nach und während die Zahl der Toten in Gaza täglich steigt, denken einige Länder darüber nach, Israel keine Waffen mehr zu liefern. Wie Italien, Großbritannien und Frankreich zur Lieferung von Waffen nach Israel stehen, dazu unsere Korrespondentin. Und wir beginnen mit unserer Korrespondentin in Frankreich.
Kurz vor dem Jahrestag des 7. Oktober hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im vergangenen Jahr gefordert, keine Waffen mehr an Israel zu liefern. Für Frankreich ist diese Position nicht neu. 1967 hatte Charles de Gaulle kurz vor Beginn des Sechstagekrieges ein Embargo auf französische Waffenexporte nach Israel verhängt und seitdem hat Frankreich auch keine großen Waffen oder Waffensysteme geliefert. Laut Verteidigungsminister Sébastien Lecornu exportiert Frankreich aber Kriegsmaterial nach Israel, allerdings nur Komponenten oder Ersatzteile. Und auch nur für rein defensive Systeme, betonte Lecornu im Sender France Inter. Die jüngsten öffentlich zugänglichen Zahlen zu diesen Materialexporten stammen von 2023. Damals hatte Frankreich Kriegsmaterial im Wert von rund 30 Millionen Euro an Israel geliefert. Außerdem hatte die Regierung laut dem Bericht Exportgenehmigungen an Unternehmen in Höhe von knapp 180 Millionen Euro erteilt. Laut einem Faktencheck des Senders France Info ist allerdings nicht immer klar, ob das nach Israel gelieferte Material wirklich nur defensiven Zwecken dient. Aus Paris, Caroline Dulla.
Italien exportiert zwar Waffen nach Israel, doch die Exporte waren schon vor der Eskalation des Gaza-Konflikts gering. Seit 2023 sind sie noch einmal deutlich geschrumpft. Nach Daten der italienischen Statistikbehörde gingen vergangenes Jahr Waffen im Wert von weniger als 6 Millionen Euro nach Israel. Nach Berechnungen des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI kommt seit längerem weniger als 1% der israelischen Waffenimporte aus Italien. Die Regierung in Rom hat erklärt, dass sie an der Linie festhält, keine Waffen in Konfliktgebiete zu exportieren. Das betreffe seit der Eskalation im Gazastreifen auch Israel. Insgesamt betont Italiens stramm rechte Regierung weiterhin, dass sie Israel freundschaftlich verbunden sei. Aber gerade als befreundete Nation müsse Italien die Regierung von Benjamin Netanyahu darauf hinweisen, dass sie auf einem Irrweg sei, erklärte Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto kürzlich. Aus Rom Nikolaus Nützel.
Regelmäßig gehen in London Zehntausende auf die Straße, um gegen das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser zu protestieren. Auch die britische Regierung fand zuletzt deutliche Worte, seit der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu erklärt hatte, Israels Militär werde die Kontrolle über ganz Gaza übernehmen. Schon im September vergangenen Jahres hatte die Labour-Regierung 29 Waffenexportlizenzen für Israel ausgesetzt. Rund 200 Rüstungsexportlizenzen blieben aber in Kraft. Die Regierung betonte dabei, gehe es nicht um Waffen, die vom israelischen Militär im Krieg mit der Hamas eingesetzt werden könnten. Labour-Abgeordnete des linken Flügels äußerten unlängst Zweifel daran, dass die Regierung es mit dem Verbot ernst meint, und sprachen von einem Schlupfloch für Waffenexporte. So wurden seit September mehr als 8000 Munitionseinheiten und 146 gepanzerte Fahrzeuge nach Israel geliefert. Aus London, Gabi Biesinger.
Schwer bewaffnete Polizisten sichern den Gerichtssaal in Düsseldorf. Drinnen im Oberlandesgericht der 27 Jahre alte Angeklagte. Er muss sich wegen dreifachen Mordes und zehnfachen versuchten Mordes verantworten. Im August vergangenen Jahres hatte der syrische Asylbewerber mutmaßlich auf dem Stadtfest in Solingen mehrere Menschen angegriffen. Drei starben, acht weitere wurden verletzt. Über den ersten Tag des Verfahrens jetzt mehr von René Rabenschlag.
Der Prozess begann mit einer Überraschung. Der mutmaßliche Täter ließ über seinen Anwalt ein Geständnis verlesen. Seit der Festnahme im August 2024 hatte er gegenüber den Ermittlern die Aussage verweigert. Jetzt gab er zu, drei Menschen auf dem Solinger Stadtfest getötet und viele weitere verletzt zu haben. In der kurzen Erklärung entschuldigte er sich auch bei Opfern und Hinterbliebenen. Für Simon Ramp, der als Anwalt acht der Opfer als Nebenkläger vertritt, ist das nicht glaubhaft.
Also die Einlassung war ja sehr kurz gehalten und die Bundesanwaltschaft schenkt dieser Einlassung ja bislang keinen Glauben und alles Weitere muss im Verfahren jetzt vollumfänglich aufgeklärt werden.
Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft sehr detailliert den Ablauf des Angriffs und dessen Vorbereitung geschildert. Laut den Ermittlungen soll Issa Al-H. innerhalb von etwa einer Minute 13 Menschen zielgerichtet von hinten angegriffen und 11 in den Hals geschnitten haben. Dabei habe er auch Allahu Akbar, übersetzt Gott ist größer, gerufen. Bundesanwalt Jochen Weingarten.
Der Angeklagte verstand die Tat als Akt des Heiligen Kriegs.
Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft habe Issa Al-H. schon seit 2019 radikale Inhalte im Internet konsumiert. Er habe sich stetig weiter radikalisiert und dann wenige Tage vor dem Anschlag über Chatgruppen Kontakt zu Vertretern des Islamischen Staats aufgenommen. In Videos habe er einen Treueschwur geleistet.
Im Gegenzug leiteten virtuelle Operateure des IS den Angeklagten zur Tat an. Von der ideologischen Bestärkung über die Erstellung von Bekennervideos bis hin zur Auswahl der Tatwaffe.
Für die Opfer des Anschlags ist der Prozess eine psychologische Herausforderung. Nur eine Mutter und ihre Tochter haben den Auftakt heute mitverfolgt. Philipp Müller, der Veranstalter des Festes, war als Zuschauer im Saal.
Für mich war das ja heute wichtig, dass ich ihn mal sehe, weil ich habe jetzt ein Gesicht zur Tat und das ist nach dieser furchtbaren Attacke am 23. August auch sehr wichtig.
Der 27-jährige Issa Al-H. saß stundenlang mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank. Er war im blauen T-Shirt erschienen und vermied jeglichen Blickkontakt zu Opfern oder anderen Beteiligten, wie auch Philipp Müller.
Das ist ja genau das, warum ich hier bin, weil ich das für mich haben wollte. Ich wollte wissen, was macht das mit mir? Und es geht jetzt genauso aus, wie ich mir das gedacht habe. Da sitzt der Mensch und jetzt fragen wir uns, warum hat er das gemacht? Ja? Und ansonsten, so wie er sich da gibt, ist er für mich, sorry, ein armes Würstchen gerade, was aber sehr, sehr große Schuld auf sich geladen hat.
Für den Prozess sind insgesamt 22 Tage bis September angesetzt. In dieser Zeit soll vor allem geklärt werden, welche Kontakte der Angeklagte tatsächlich zur Terrorvereinigung IS hatte. Zu diesen Vorwürfen hat Issa Al-H. bisher keine Erklärung abgegeben.
Uhr 22 am frühen Mittwochmorgen. Sie hören die ARD-Infonacht. Der Berliner Karneval der Kulturen steht für Vielfalt, für Toleranz und steht bald wieder an, an vier Tagen rund um das Pfingstwochenende Anfang Juni. Und das multikulturelle Stadtfest stellt sich auf Neuerungen ein. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest vor Amokläufen schützen. Und es gibt eine wichtige Änderung, was den Umzug angeht. Paul Vorreiter hat die Details.
Mit rund 4.500 Akteuren beginnt am 6. Juni der Karneval der Kulturen, wie üblich mit dem Straßenfest am Blücherplatz in Kreuzberg. Drei Bühnen und 10 Kleinkunstflächen wird es in diesem Jahr geben. Etwa 350 Stände bieten Kulinarisches und Handwerk an. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann von den Grünen sieht den Karneval der Kulturen in diesem Jahr unter einem besonderen Vorzeichen.
Der Karneval der Kulturen passt wunderbar in unseren Bezirk und gerade in den aktuellen Zeiten, in den Zeiten, in denen rechte Kräfte wieder lauter werden, in denen unsere vielfältige Gesellschaft angegriffen ist, ist es umso wichtiger, dass wir deutlich machen, wir sind vielfältig und das ist unsere Stärke.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei, der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation Station möglichst unbeschadet bleiben soll.
Dadurch, dass wir umgezogen sind, sind wir mit einer ganz anderen Umwelt in Verbindung, so nenne ich das. Wir haben schützenswerte Grünflächen und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktionen, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Eisa Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen sollte, ist im Umzug, die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden, vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Eisa Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Ein Bericht von Paul Vorreiter.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Irina Gneb und einem Fußball-Krimi in der Zweitliga-Relegation mit dem Happy End für Eintracht Braunschweig. Den Niedersachsen genügte für den Klassenerhalt im Relegationsrückspiel ein 2:2 nach Verlängerung gegen Drittligist Saarbrücken. Braunschweig hatte nach 90 Minuten das 2:0 aus dem Hinspiel verspielt, ging dann allerdings in Überzahl in die Verlängerung und dort fiel dann in der 105. Minute die Vorentscheidung. Und so klang das Ganze bei unserem Reporter Mats Nicholson.
Die Flanke über die rechte Seite kommt rein in den Strafraum, da ist die Schussmöglichkeit, abgeblockt, nochmal die Schussmöglichkeit, Tor! Tor! Jetzt fliegen hier die Bierbecher! Demichele Sanchez macht das 1:2!
Und die Bierbecher flogen auch nach 120 Minuten noch einmal, erst als Philipp zum 2:2 traf und dann natürlich mit dem Abpfiff und dem geschafften Klassenerhalt, der etwas glücklich war, wie Eintrachts Fabio Kaufmann sagt.
Ja, so viel Drama war selten. Fand, war auch unnötig. Aber wie gesagt, wenn man Relegation spielt, da kann alles passieren. Haben wir heute wieder gesehen, trotz einem relativ souveränen Auftritt bis zum 1:0 fand ich eigentlich. Aber wenn du den Deckel dann nicht drauf machst, das Tor nicht machst, dann kann eben alles passieren und am Ende sind wir, glaube ich, schon der verdiente Sieger, auch wenn heute eher der Glücklichere.
Wir bleiben beim Fußball und schauen in die Bundesliga. Dort hat es zwei Trainerentscheidungen gegeben. Eine davon in Bremen. Der Nordklub hat Ole Werner mit sofortiger Wirkung freigestellt, nachdem der Trainer zuvor angekündigt hatte, seinen im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nun kam es also zur vorzeitigen Trennung. Werder Bremen ist damit auf Trainersuche. Anders der FC Augsburg, der hat mit Sandro Wagner einen Nachfolger für Jess Turup gefunden. Für Wagner ist es die erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga. Aktuell ist er noch als Co-Trainer im Nationalteam tätig. Beim Giro d'Italia sind die Radprofis in die dritte Woche gestartet. Für einen der Favoriten geht die Rundfahrt allerdings nicht weiter. Der Slowene Primož Roglič ist nach einem Sturz vorzeitig ausgestiegen. Holger Gersker berichtet.
Dieser Sturz auf wieder einmal regennassen Straßen war einer zu viel. Primož Roglič musste knapp 100 Kilometer vor dem Ziel dieser 16. Etappe den Giro verlassen. Der Slowene war als Gesamtsieger des Jahres 2023 in der Favoritenrolle gestartet, ließ aber kaum einen Massensturz aus und war schon am vergangenen Wochenende nicht mehr konkurrenzfähig. Seit anderthalb Jahren ist Roglič Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft. Seine Bilanz bei großen Rundfahrten kennt keine Zwischentöne. Sturzbedingt ist aus bei der Tour de France im vergangenen Sommer, dann ein großer Gesamtsieg bei der Vuelta und nun wieder eine Aufgabe. Aber auch sein Hauptrivale Juan Ayuso ist wahrscheinlich aus dem Rennen. Der junge Spanier verlor in den Bergen viel Zeit. Großer Gewinner dieser Etappe mit rund 5000 Höhenmetern, der Olympiasieger von Tokio, Richard Carapaz. Der Ecuadorianer rückte in der Gesamtwertung bis auf reichlich 30 Sekunden an den Mexikaner Isaac del Toro heran. Den Etappensieg feierte als stärkster einer Fluchtgruppe der Italiener Christian Scaroni.
Die deutschen Kunstturner haben bei den Europameisterschaften in Leipzig eine Medaille im Teamwettbewerb nur hauchzart verpasst. Das DTB-Team wurde Vierter. Florian Winkler mit den Einzelheiten.
Ein starker Auftritt und knapp an Bronze vorbei. Deutschlands Turner konnten bei ihrem Auftakt in die Heim-EM überzeugen. Die Riege um Andreas Toba, Nils Dunkel, Timo Eder und Darius Isakis turnte an den 6 Geräten stabil und fokussiert mit nur kleinen Fehlern und belohnte sich am Ende mit einem tollen 4. Platz. Platz im Teamwettbewerb. Den Titel holte sich vor 3000 Fans in der Leipziger Messe Großbritannien vor der Schweiz und Italien. Andreas Tober verschob sogar seine Turnrente. Der 34-jährige Hannoveraner, der seine Karriere nach diesem Turnier beenden wird, turnte am Reck richtig stark und steht dort als fünftbester der Qualifikation im Finale am Samstag. Einen ordentlichen Quali-Mehrkampf turnten Nils Dunkel und Timo Eder. Beide haben es unter die besten 24 Allrounder geschafft und stehen auch im Endkampf am Barren.
Und zum Abschluss noch der Blick zum Tennis. Alexander Zverev ist mit einem souveränen Sieg in die French Open gestartet. In der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Paris bezwang er den US-Amerikaner Leonard Tien glatt in drei Sätzen. Maximilian Matera schied dagegen aus.
Der Sport war das mit Irina Kneep hier in der ARD-Infonacht.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Wolfgang Berger. In einem Hilfsgüterverteilzentrum im Süden des Gazastreifens ist es zu chaotischen Szenen gekommen. Tausende Menschen stürmten die Einrichtung in Rafah, um an Lebensmittel zu gelangen. Drei Menschen sollen dabei durch Schüsse getötet und Dutzende verletzt worden sein. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Zeugen zufolge brach das Chaos aus, als verzweifelte Menschen die Zäune des Zentrums der US-Hilfsorganisation GHF durchbrachen und das Personal zwangen, sich zurückzuziehen. Dann seien Schüsse gefallen und israelische Kampfflugzeuge über den Schauplatz geflogen. Auch ein Panzer habe in der Ferne gefeuert. Laut israelischer Armee hatten Soldaten in der Umgebung Warnschüsse abgegeben. Die GHF erklärte, ihre Mitarbeiter seien zurückgewichen, um einigen wenigen Bewohnern des Gazastreifens die sichere Entgegennahme von Hilfsgütern zu ermöglichen. Der normale Betrieb sei jedoch rasch wieder aufgenommen worden.
Nicht erschrecken, ich muss einmal kurz unterbrechen. Hier ist der Verkehrsservice der ARD Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A620 Saarlouis Richtung Saarbrücken. Zwischen Saarlouis Mitte und Klarental kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Und weiter geht's mit den Nachrichten mit Wolfgang Berger.
Das Bundeskabinett befasst sich heute mit dem Familiennachzug bei Kriegsflüchtlingen und mit Einbürgerungsregeln. Aus Regierungskreisen wurde bekannt, dass der Familiennachzug für die kommenden 2 Jahre ausgesetzt werden soll. Für Flüchtlinge mit sogenanntem subsidiärem Schutzstatus soll es dann nicht möglich sein, Kinder, Ehefrauen, Ehemänner oder Eltern nachzuholen. Außerdem will Bundesinnenminister Dobrindt die frühzeitige Einbürgerung gut integrierter Ausländer wieder abschaffen. Die Einbürgerung wäre dann in solchen Fällen frühestens nach 5 Jahren möglich. Die US-Regierung will angehende ausländische Studierende, Teilnehmende von Austauschprogrammen und Au-pairs offenbar stärker überprüfen. Medienberichten zufolge sind US-Botschaften und Konsulate weltweit angewiesen worden, vorerst keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Im Fall der Klage eines Peruaners gegen den Energiekonzern RWE will das Oberlandesgericht Hamm heute seine Entscheidung verkünden. Der Landwirt will erreichen, dass sich RWE an Kosten für Schutzmaßnahmen gegen eine mögliche Flutwelle oder Schlammlawine beteiligt. Aus der ARD-Klimaredaktion Alice Thiel-Sonnen.
Der Kläger aus Peru sieht sein Haus und Grund am Fuß der Anden in der Stadt Huaraz in Gefahr. Der Klimawandel lasse die Gletscher in den Bergen schmelzen. Vom Energiekonzern RWE, Kohlekraftwerksbetreiber und einer der größten CO2-Emittenten Europas, fordert der Landwirt und Bergführer, dass er sich anteilig an Schutzmaßnahmen vor Ort beteiligen soll. Das Oberlandesgericht Hamm wird am Vormittag verkünden, ob es die Klage abweist oder mit der Beweiserhebung weitermacht. Der peruanische Kläger wird von der Stiftung Zukunftsfähigkeit und der Umweltorganisation German Watch unterstützt.
Und das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Osten und Süden Schauer und Gewitter, zeitweise stürmisch, von Westen später freundlicher. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. Am Donnerstag gebietsweise Schauer bei 15 bis 22 Grad. Am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, im Südwesten trocken, 16 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, wir haben immer noch einen Falschfahrer auf der A620 Saarlouis Richtung Saarbrücken. Zwischen Saarlouis Mitte und Klarental. Bitte äußerst rechts fahren, nicht überholen, Vorsicht in beiden Richtungen. Und die A67 Mannheim Richtung Darmstadt ist zwischen Pfungstadt und Darmstädter Kreuz nach einem Unfall gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Milad Kupay. Guten Morgen. Die französische Nationalversammlung hat mit großer Mehrheit in erster Lesung eine Reform der Sterbehilfe beschlossen. Das Gesetz sieht vor, sowohl den assistierten Suizid als auch die aktive Sterbehilfe unter strengen Voraussetzungen zu ermöglichen. Parallel dazu wurde einstimmig ein zweiter Gesetzentwurf angenommen, der die Palliativversorgung verbessern soll. Caroline Düller mit Einzelheiten.
Hörbar bewegt wandte sich Olivier Falorni von der Mittepartei Modem nach der Abstimmung an die Abgeordneten. Er hat die Reform der Sterbehilfe maßgeblich erarbeitet. Ein Gesetz, so Falorni, das für die Werte der Französischen Republik stehe, für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Nach 2 Wochen intensiver Beratungen hat die Nationalversammlung einer Reform der Sterbehilfe zugestimmt. Demnach sollen sowohl der assistierte Suizid als auch die Tötung auf Verlangen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden. Das Gesetz sieht vor, dass Ärzte und Pfleger Beihilfe zum Suizid leisten dürfen, also Menschen dabei begleiten, eine tödliche Substanz einzunehmen. Ist der Betroffene körperlich dazu nicht in der Lage, soll es im Ausnahmefall auch möglich sein, dass medizinisches Personal die Substanzen verabreicht, also aktive Sterbehilfe leistet. Voraussetzung ist in jedem Fall eine unheilbare und tödliche Krankheit in einem fortgeschrittenen oder finalen Stadium, die außerdem körperliche oder seelische Qualen verursacht, die durch Behandlung nicht zu lindern sind. Die Patienten müssen ihren Wunsch nach Sterbehilfe in einem geistig klaren Zustand äußern. Die Abstimmung erfolgte ohne Fraktionszwang. Kritiker des Gesetzes betrachten die Zugangskriterien als nicht streng genug. Damit die Reform in Kraft treten kann, muss auch der Senat, die zweite Parlamentskammer, noch zustimmen. Dort soll das Gesetz im Herbst beraten werden. Sollte sich der politische Prozess festfahren, hat Präsident Emmanuel Macron auch eine mögliche Volksabstimmung über die Reform der Sterbehilfe ins Spiel gebracht.
Wirtschaft.
Nach 2 Jahren Rezession in Deutschland wird es nun wohl noch ein drittes geben. Davon geht die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die IHK, aus. Es wäre das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es eine so lange Phase mit schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt gibt. Die IHK hat rund 23.000 Mitgliedsunternehmen nach ihrer Einschätzung der Geschäftslage befragt. Ergebnis überwiegend pessimistisch. Anja Dobrodinsky berichtet.
Um 0,3 Prozentpunkte schrumpfen wird das Bruttoinlandsprodukt wohl in diesem Jahr, sagt die DIHK voraus. Im Herbst war ihre Prognose noch düsterer. Dann aber liefen die ersten 3 Monate 2025 besser als erwartet. Leider habe das nur daran gelegen, dass die Unternehmen in Erwartung der US-Zölle ein paar Geschäfte vorgezogen haben, erklärt DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow.
Wenn Sie wissen, am 2. April wird aus den USA der Liberation Day wahrscheinlich umfangreiche Zollankündigungen erfolgen, dann führen wir das eben auf die Vorzieheffekte zurück.
Inzwischen schätzt 1/4 der deutschen Firmen ihre Geschäftslage als schlecht ein. Ebenso viele glauben, dass sie sich noch verschlechtern wird. Das ist die pessimistischste Einschätzung seit der Corona-Pandemie. Nur eine Minderheit erwartet, dass es bald wieder bergauf geht. Eine leichte Erholung gibt es in der Industrie und im Baugewerbe. Die geht vermutlich auf das Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro zurück. Allerdings muss dieses Geld für 12 Jahre reichen, gibt Helena Melnikow zu bedenken. Dann seien es nur noch rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Davon dürfe man nicht die Welt erwarten. Insgesamt plant knapp jeder dritte Betrieb, weniger zu investieren. Und wenn die Firmen Geld ausgeben, dann nicht für Innovationen oder zum Expandieren.
Das geht alles nur in Ersatzbedarf oder in den Bereich Rationalisierung. So, das heißt, ich ersetze nur noch, was ich ohnehin ersetzen muss, um das am Laufen zu halten. Oder ich investiere in einen Bereich, der mir eventuell Kosten spart.
Warum ist die Wirtschaft so pessimistisch? Die Mehrheit gibt die Schuld der Politik. Auf Nachfrage erläutern sie, was sie damit meinen. Die Behörden arbeiten ihnen zu langsam, Genehmigungsverfahren ziehen sich und es wird zu wenig gegen drohende oder schon existierende Zölle unternommen. Die IHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikow kritisiert, dass sich die Politik so auf die USA konzentriere. Dabei gäbe es zum Beispiel auch in Lateinamerika oder Asien interessante Märkte.
Wir vergessen eigentlich das, was sonst noch auf der Welt auf uns wartet. Wir brauchen ganz dringend neue Freihandelsabkommen. Mercosur ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Wir haben Indien, wir haben Indonesien.
Zu schaffen macht den Betrieben außerdem die schwache Nachfrage im Inland und die hohen Arbeits- und Energiekosten. Die DEHK fordert deshalb ein schnelles, kleines Konjunkturpaket von der neuen Bundesregierung.
Senkung der Stromsteuer, das kann der Bund alleine. Da braucht er keine Länder, keine Kommunen zu. Halbierung der Übertragungsnetzentgelte. All diese Punkte, wo ich sage, das kann ich auch bis zum Sommer umsetzen und es ist auch angekündigt.
Die DEHK begrüßt, dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll. Das sei ein Schritt in Richtung weniger Bürokratie.
Und wir haben eine Entwarnung für die A620 Saarlouis Richtung Saarbrücken. Es ist kein Falschfahrer mehr zwischen Saarlouis Mitte und Klarental unterwegs.
Das Interview.
Wie vielfältig ist die Arbeitswelt? Carmen Leicht-Scholten forscht an der TH Aachen zur Frage, wie Berufe zum Beispiel nach Herkunft, Alter oder Geschlecht ausgewählt werden und welche Produkte oder Leistungen dann entsprechend in diesen Berufen entstehen. Ein spannendes Feld, über das Tobi Schäfer anlässlich des Deutschen Diversity-Tages mit der Professorin gesprochen hat. Erste Frage an Professor Leicht-Scholten war, wie oft begegnet ihr noch Verwunderung wegen ihrer ursprünglichen Berufswahl Bauingenieurin?
Würde ich sagen, das höre ich eigentlich nicht mehr so oft. Da bessert sich schon was, würde ich sagen.
Dann sind wir tatsächlich ja da schon sehr viel weiter. Aber ja. Grundsätzlich gab es ja dieses Image, dieses undiverse Image gerade von Technikberufen. Wie ist das entstanden eigentlich überhaupt?
Entstanden ist es dadurch, dass die historische Entstehung von Technikwissenschaften, die kommen aus der militärischen, und dadurch sind primär Männer eben für diese militärischen Aufgaben herangezogen worden, und Frauen waren zu Hause und waren zuständig für die Familienarbeit. Eine ganz klassische Konstruktion, die sich sehr viele Jahrzehnte gehalten hat.
Und Sie forschen zu Vielfalt an einem Ingenieurslehrstuhl. Erklären Sie uns mal, wie das aussieht, wie Sie das auch mit den Sozialwissenschaften dann quasi kombinieren.
Nun, es ist so, ich bin von zu Hause aus studierte Politikwissenschaftlerin und forsche und lehre schon sehr viele, inzwischen schon Jahrzehnte, im Bereich Science and Technology Studies. Das heißt, mich interessieren die Wechselwirkungen zwischen Technik und Gesellschaft. Das heißt, ich möchte wissen, wenn wir technische Innovationen entwickeln, was bedeutet es für die Gesellschaft und für welche gesellschaftlichen Schichten, welche gesellschaftlichen Schichten werden eingeschlossen, welche gesellschaftlichen Schichten werden ausgegrenzt, für wen werden Produkte entwickelt, mit den unterschiedlichen KollegInnen in den Ingenieurwissenschaften zusammen, sowohl im Bauingenieurwesen, aber auch im Maschinenbau oder in der Architektur.
Ja, und Ihre Studenten müssen da ja tatsächlich auch Fächer zum Thema Vielfalt belegen und Prüfungen darin bestehen. Was sind da die Aufgaben?
Sie sollten reflektieren und Sie sollten sich damit beschäftigen, weshalb Vielfalt, Sie hatten es in Ihrem Eingangsstatement schon gesagt, weshalb Vielfalt wichtig ist für TechnikerInnen in der Entwicklung neuer technischer Produkte. Und Sie sollten dafür sensibilisiert werden, dass wir immer noch Ungleichheiten und Diskriminierungen haben, damit Sie in der Entwicklung von Produkten berücksichtigen können und es vielleicht vermeiden können. Lassen Sie mich ein Beispiel nehmen. Ein sehr, sage ich mal, schon altes Beispiel sind die Crash-Test-Dummies, die, als sie ursprünglich konzipiert wurden, den durchschnittsschweren, durchschnittsgroßen amerikanischen Mann reflektiert haben. Das heißt aber, Personen, die leichter und kleiner sind, wurden bei Unfällen viel stärker verletzt als diese Normperson. Mhm. Und durch eine Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven gibt es inzwischen wirklich eine ganze Crash-Test-Dummy-Familie. Das heißt, wir haben kleine Crash-Test-Dummies, die der Physiognomie von Kindern nachempfunden sind. Wir haben Crash-Test-Dummies, die eher die Physiognomie einer weiblichen Person haben, um damit auch mehr Unfälle vermeiden zu können, die eben nicht diesen Normmenschen betreffen. Ähnliche Situation haben wir in der Medizin, wo die Gendermedizin in den letzten Jahren sehr viele Diagnosen neu hat reflektieren lassen, weil zum Beispiel eine typische Diagnose bei Herzinfarkt sieht bei Männern und Frauen anders aus. Das heißt, die Anzeichen von Männern und Frauen sind unterschiedlich, und lange sind viel mehr Frauen an Herzinfarkten gestorben als Männer, einfach weil die Diagnose falsch gestellt wurde. Mhm. Das heißt, diese unterschiedlichen Perspektiven zu berücksichtigen und drüber nachzudenken, hat es eine Auswirkung. Was ich mich jetzt beschäftige, ist für die Studierenden erster wichtiger Schritt, um sich, ja, wie gesagt, sich zu reflektieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und ich sag meinen Bauingenieurinnen immer, ich finde im Englischen sagt man wunderschön, Civil Engineering, wir bauen für die Gesellschaft, wir bauen nicht für einen luftleeren Raum. Städte werden gebaut für die Gesellschaft, Mobilitätskonzepte werden entwickelt für die Gesellschaft und zwar für ganz viele, ganz unterschiedliche Menschen.
Ja, ich hatte in dieser Sendung vor einigen Wochen das Beispiel einer Firma, die automatische Seifenspender hergestellt hat. Die haben aber nur auf weiße Haut reagiert. Also genau. Da auch das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass eine Vielfalt dafür gesorgt hätte, dass das nicht passiert wäre.
Genau.
Aber welche Bedeutung hat denn das Thema Vielfalt in den deutschen Unternehmen deswegen mittlerweile auch eingenommen?
Es war lange Zeit wirklich ein ganz, ganz wichtiges Konzept, dass Diversitätskonzepte gefahren wurden. So auch wieder ein Beispiel. So hat SAP sehr massiv neurodiverse Menschen eingestellt, weil mit dem Wissen, dass neurodiverse Menschen, die aus dem Autismus-Spektrum zum Beispiel kommen, andere Kompetenzen mitbringen können, die in bestimmten Prozessen bei SAP sehr wichtig sind und gut gebraucht werden können. Also das ist ganz massiv von SAP adressiert worden. Wir wollen neurodiverse Menschen einstellen. Gleichwohl sehen wir ja aktuell durch die aktuellen Entwicklungen in den USA, dass zum Beispiel SAP seine Frauenförderquoten gestrichen hat und viele internationale Unternehmen jetzt sehr, sehr vorsichtig sind mit ihren Diversitätskonzepten.
Ja, Aldi Süd hat da zum Beispiel auch die Informationen über Diversitätsprogramme von der amerikanischen Karriereseite entfernt. Ist man da tatsächlich jetzt ein bisschen ängstlich vor dem, was Donald Trump ja veranlasst hat, der Diversitätsprogramme zurückfahren will oder zurückgefahren hat?
Ich würde es nicht ängstlich nennen. Also Kapital hat letzte Woche, glaube ich, also die Zeitschrift Kapital hat letzte Woche eine Umfrage gemacht unter DAX-Unternehmen und wollte wissen, fahrt ihr eure Diversitätsprogramme zurück oder würdet ihr euch einschränken lassen? Und ein Großteil der Unternehmen, und zwar alle, die daran teilgenommen hatten, das waren, glaube ich, 23, die haben gesagt, wir werden die Diversitätsprogramme nur in den Ländern verändern, in denen wir, also sprich in den USA, in denen wir rechtlich, wir werden die so rechtlich anpassen, dass sie dem noch standhalten, dass sie den Forderungen standhalten. Wir möchten aber unsere Diversitätsprogramme weiterfahren. Also es gibt eine Kollegin aus Harvard, hat es so formuliert, es gibt vielleicht eine Neuformulierung oder eine Verdeckung, dass Diversitätsprogramme weitergefahren werden, denn wir wissen um den Mehrwert. Es wird aber vielleicht nicht mehr so offensichtlich oder offensiv, wie es in den letzten Jahren gemacht ist, adressiert. Das sind momentan so diese Vermutungen, wobei wir werden einfach das Thema weiter auch genau verfolgen müssen und uns als Gesellschaft dafür stark machen, dass genau wie Sie in Ihrem Eingangsstatement sagten, dass Diversität wichtig ist und die Gesellschaft sie braucht.
Aber es herrscht ja gerade in den USA eben auch große Aufregung an den Universitäten. Stanford und Harvard haben versucht, sich klar zu positionieren. Sie haben ja auch noch gute Kontakte dorthin. Ja. Was nehmen Sie da wahr?
Es gibt eine große Unsicherheit und es ist jetzt ganz aktuell im neuesten Zeitschrift Forschung und Lehre hat ein Kollege, der Sprecher der amerikanischen ProfessorInnen ist, formuliert, wir sehen, der Druck nimmt zu und wir müssen uns positionieren als ProfessorInnen, als Gemeinschaft, weil es wirklich so ist, dass einzelne Personen sehr stark angegriffen wird und nur in dem Gemeinsamen, und Sie hatten Stanford und Harvard formuliert, genannt, Stanford und Harvard haben sich zusammengeschlossen, damit sie auch rechtlich stark sind und gemeinsame Schritte unternehmen können. Aber der Druck nimmt ganz klar zu. Aber bisher sind einige Universitäten, sind ja auch, sage ich mal, so eingeknickt, aber gerade die Elite-Universitäten versuchen noch dagegen zu halten.
Wie wirkt sich das auf die Studierenden hier in Deutschland aus? Wie blickt man darauf?
Ich sag mal, gerade in Harvard ist es ja so, dass viele internationale Studierende, auch viele deutsche Studierende nach Harvard gehen. Und diese Stimmung, ich denke, das ist so dieses, was wir in Deutschland wahrnehmen, die Stimmung, die in den USA ist und die von sehr konservativen Mächten auch befördert wird, die gibt es ja auch in Europa. Und wir erleben auch in Europa eine Diskussion darüber, dass zum Beispiel die EU will ihren Antidiskriminierungs auslaufen lassen, was im Februar zu sehr großen, wirklich sogar von konservativen Kreisen missfallen kam. Also Antidiskriminierung soll in der EU nicht mehr so verankert sein wie bisher. Und ich denke, da gibt es Unruhen, ob wir in Deutschland bisher, ob wir weiter dagegen halten oder Europa weiter dagegen hält.
Wir kehren nochmal zurück in die Technikberufe, also dahin, wo Sie auch herkommen und sprechen darüber, wie schwer das ja war oder wie wenig divers das eigentlich früher war und was das vielleicht mit dem Selbstbewusstsein von zum Beispiel auch Frauen gemacht hat. Hatten die das Gefühl, sie müssen härter arbeiten, um in diesen Branchen die nächsten Schritte gehen zu können? Und wie hat sich das verändert?
Also es gibt zahlreiche Studien, die genau das belegen. Die belegen, dass Frauen sehr lange 120% leisten mussten, um das Gleiche zu erreichen, wie eine männlich gelesene Person vielleicht mit 80%. Wobei, wenn ich sage männlich gelesen oder weiblich gelesen, dann ist es immer so dieses sozial attribuierte männlich-weiblich. Denn es gibt natürlich auch männlich gelesene Männer, die eine andere Vorstellung davon haben, wie sie als IngenieurInnen sein sollten, wie das Bild des klassischen Ingenieurs aussieht. Es hat sich verändert insofern, als es dadurch, dass es eine sehr stärkere Sensibilisierung gibt, da bewegt sich etwas, aber wir haben immer noch einen viel höheren Anteil an arbeitslosen IngenieurInnen, als wir arbeitslose Ingenieure haben. Das heißt, wir sind noch nicht auf dem, es ist vollkommen egal, ob jemand männlich oder weiblich ist.
Mhm. Aber man hört es ja auch bei Ihnen, Ihnen ist es wichtig, Geschlechtervielfalt auch sichtbar bzw. hörbar zu machen, zum Beispiel mit dem Gender-Sternchen. Wie wirkt sich das auf die MINT-Fächer auf? Sehen Sie da jetzt dann auch mehr Zulauf, seitdem das ein öffentliches Thema wurde?
Zulauf auf mein Fach oder Zulauf in MINT, weil die Problematik, die wir aktuell ja haben, ist, dass MINT aktuell allgemein sowohl von jungen Männern und jungen Frauen nicht mehr so stark nachgefragt wird oder wie es ein amerikanischer Kollege von mir sagte, it's not sexy. Das heißt, die MINT-Fächer erleben momentan sowieso einen sehr starken Rückgang und es gilt darum eben gerade diese MINT-Fächer dadurch, dass wir deutlich machen, dass wenn nicht TechnikerInnen und IngenieurInnen sind diejenigen, die einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Gesellschaft leisten können, das müssen wir deutlich machen als MINT-Fächer. Denn die Vorstellung, wie viel Gutes damit getan werden kann, da glaube ich, da dürfen die MINT-Fächer noch lernen, wirklich auch zu zeigen, welchen wichtigen Beitrag sie leisten können.
Carmen Leicht-Scholten im Gespräch mit Tobi Schäfer über Vielfalt in der deutschen Arbeitswelt. Kultur. Wenn es um Museen und historische Forschung geht, dann spielt die Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz in der Champions League. Sie bewahrt vor allem in der Hauptstadt nicht nur Teile unseres kulturellen Erbes, sondern auch anderer Kulturen. So gehört etwa die Museumsinsel in Berlin, auf der auch das Pergamonmuseum steht, zu ihrem Reich. 17 Jahre lang war Hermann Partzinger Präsident der Stiftung. Nun gibt er seinen Posten ab und wird von der Kunsthistorikerin Marion Ackermann abgelöst. In der Hauptstadt ist Partzinger jetzt mit einem Festakt verabschiedet worden. Thomas Fitzel war dabei.
Hermann Partzinger brachte den schwerfälligen Tanker Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum Laufen, wenn auch mit vielen Mühen und Kompromissen. Drei große Themen prägten seine Amtszeit: Bauen, Rückgabe und Reform. Dazu Hermann Partzinger im Gespräch.
Und natürlich war für mich ganz, ganz wichtig die Reformen der Stiftung, die wir zum erfolgreichen Abschluss gebracht haben, der Beginn einer Strategie für die gesamte Stiftung.
Ein Wissenschaftsgutachten hatte 2020 die Zerschlagung der Stiftung vorgeschlagen, der so höchst unterschiedlichen Einrichtungen angehören wie die staatlichen Museen oder die Staatsbibliothek. Stattdessen setzte Hermann Partzinger als Kompromiss eine größere Eigenständigkeit der Institutionen durch.
Das zweite ist das Humboldt-Forum. Als ich anfing, standen noch die Reste des Palastes der Republik. Das muss ich mal klar machen.
Das Humboldt-Forum im rekonstruierten Berliner Schloss sowie das wiederaufgebaute Neue Museum und die James-Simon-Galerie wurden in seiner Amtszeit fertiggestellt. Hinzu kommt das Jahrhundertprojekt Sanierung Pergamonmuseum. Zu einer der wichtigsten Diskussionen des letzten Jahrzehnts wurde die Rückgabe von Raubgut aus der Kolonialzeit.
Und dass wir jetzt doch aber mit Rückgaben, mit Kooperationen, aber vor allem doch so viel an Zusammenarbeit im globalen Süden in Gang gebracht haben, dass sich der Charakter der Museen tiefgreifend verändert hat, das finde ich einfach gut. Und solche Dinge, das ist mir einfach wichtig und da bin ich glücklich, dass wir das so vorangebracht haben.
Man reagierte erst langsam und mit Verspätung, dann aber doch sehr entschieden mit der Rückgabe der prächtigen Benin-Bronzen. Oftmals lautlos und somit vorbildlich agierte die Stiftung beim Thema Rückgabe von während der NS-Zeit geraubten jüdischen Besitzes. Marion Ackermann wird es daher in vielem leichter haben, erbt dennoch auch einige Problembaustellen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar äußerte seine Erwartungen an sie.
Ihr Wissen, Ihre Erfahrung, Ihre Kreativität und Durchsetzungskraft, die werden Sie hier brauchen. werden die SPK eine gute Zukunft führen. Da bin ich mir sicher. Und Sie auch. Das wird in den nächsten Jahren vielleicht wichtiger als in den vergangenen, international sichtbarer und konkurrenzfähiger machen.
Sagt der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in einem Beitrag von Thomas Fitzel aus Berlin.
Standpunkte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zu Gast in Berlin bei Kanzler Merz und er dürfte mit einigen Erwartungen anreisen, denn gerade erst hat Merz klargestellt, dass es für die Waffen, die der Westen an die Ukraine liefert, keine Reichweitenbeschränkung mehr gibt. Daraus könnte Selenskyj schließen, dass der Bundeskanzler von der Linie seines Vorgängers Scholz abweicht und in Betracht zieht, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Eine gefährliche Strategie, findet die Märkische Oder-Zeitung.
Völkerrechtlich ist das in Ordnung. Militärisch kann es für die Ukraine sinnvoll sein. Aber ist es auch klug? Auch wenn der Kreml möglicherweise nur auf Härte und Konsequenz reagiert, wie wird die Reaktion des ehemaligen Straßenschlägers Putin ausfallen? Es stimmt, Straßenschläger riechen Angst. Aber sie müssen auch immer wieder beweisen, der Stärkere zu sein. Das ist gefährlich.
Für die Taz ist die Ankündigung Anlass, sowohl pro als auch kontra mehr Waffenlieferungen für die Ukraine zu argumentieren. Als guten Grund für mehr Waffen für die Zeitung führt die Zeitung an, dass Verhandlungen mit Russland bislang nichts gebracht haben.
Was der Kreml-Chef von diplomatischen Bemühungen hält, haben die vergangenen Wochen erneut eindrücklich gezeigt, nämlich gar nichts. Wo also ansetzen? Um Putins Verhandlungswillen zu fördern, werden regelmäßig noch härtere westliche Sanktionen als Alternative zu Waffenlieferungen ins Spiel gebracht. Doch auch wenn es da noch reichlich Luft nach oben gibt, ein Kanzler Friedrich Merz allein wird es nicht richten. Wer also die Ukraine nicht ihrem Schicksal überlassen und an Russland ausliefern will, kommt nicht umhin, weitere militärische Unterstützung für das Land zu fordern bzw. diese zu leisten. Alles andere wäre naiv.
Weitere Waffen bringen nur weitere Tote, heißt es dagegen im Kontraargument der Taz.
Die russische Antwort auf weitreichende Angriffe mit unseren Waffen tief nach Russland hinein wird kaum sein: Okay, wir haben es eingesehen, wir hören auf zu bombardieren. Im Gegenteil, Russland wird seine Angriffe verstärken, qualitativ und quantitativ. Und die Menschen, die in der Ukraine leben, werden das in den kommenden Nächten erleben. Raketen schicken, ja, das kann der Kanzler, aber Sanktionen ernsthaft durchziehen, das kann oder das will er nicht. Dabei gibt es noch viele Sanktionen, die man gegen Russland verhängen könnte. Deutsche Drohnen und Raketen, die auf russischem Territorium landen, dabei kann jedenfalls nichts Gutes herauskommen.
Und damit kommen wir von der Außen- zur Innenpolitik. Eines der größten Streitthemen in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD war die Migrationspolitik. Im Kabinett soll jetzt zum ersten Mal über zentrale Beschlüsse beraten werden. Und zwar geht es um zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt. Der Familiennachzug, zum Beispiel für Bürgerkriegsflüchtlinge, soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Außerdem soll die sogenannte Turbo-Einbürgerung wieder abgeschafft werden. Überfällig und gerechtfertigt findet das die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Wer Zurückweisungen, Abschiebungen und die Unterbindung des Familiennachzugs für Flüchtlinge für grausam hält, der sollte dafür zunächst diejenigen verantwortlich machen, welche die Ursachen für diese Maßnahmen geschaffen haben. Diejenigen also, die wider deutsche Interessen und den Geist deutschen und europäischen Rechts jahrelang eine globale Einladungspolitik betrieben haben. Die neue Koalition, immerhin teilidentisch mit der alten, hat dagegen schnell wichtige Zeichen gesetzt. Es war klar, dass das verteufelt werden würde. Aber was soll an einer Rückkehr zur Normalität falsch sein? Es werden keine Familien auseinandergerissen, es wird nicht inhuman gehandelt, sondern versucht, die Ausnutzung unseres Systems zu stoppen.
Unsere Gastkommentatorin Beatrice Achterberg, Politikredakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin, ist allerdings skeptisch, ob Dobrindts Vorschläge auch den Praxistest bestehen.
Gelingt diesem Mann die Wende in der Migrationspolitik? Auf den ersten Blick sieht es ganz danach aus. Keine 24 Stunden nach seinem Amtsantritt als Innenminister gab Alexander Dobrindt eine klare Anweisung. Die Bundespolizei soll sogenannten Schutzsuchenden aus sicheren Herkunftsländern künftig die Einreise verweigern können. Ein deutlicher Bruch mit dem Kurs der Ära Merkel. Doch der Realitätstest kam schnell. Noch immer kommen viele Migranten über die Grenze. Oft reicht es aus, das Wort Asyl sagen zu können. Trotzdem ist die Botschaft klar. Dobrindt macht die innere Sicherheit zur Priorität. Der Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus soll für 2 Jahre gestoppt werden. Und die sogenannte Turbo-Einbürgerung wird wieder abgeschafft. 2 Maßnahmen, die vor allem eines zeigen: einen Kurswechsel. Doch ob das reicht für eine echte Wende in der Migrationspolitik? Das wird sich zeigen. An der Grenze und im Alltag.
Das war die Meinung von Beatrice Achterberg von der Neuen Zürcher Zeitung. Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Mareike Markosch. Sie hören die ARD-Infonacht. In etwa einer halben Minute gibt es hier die nächsten Nachrichten. Und dann schauen wir ganz ausführlich mit einem Ausblick auf den Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky heute beim Kanzler bei Friedrich Merz in Berlin.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass heute der ukrainische Präsident Zelensky in die Stadt kommt. Offiziell wurde der Besuch weder in Kiew noch in Berlin bestätigt. Aus Regierungskreisen hieß es, Zelensky komme in die Hauptstadt, um Bundeskanzler Merz zu treffen. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Der Name des Gastes wurde allerdings nicht genannt. Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympiabewerbung vorgestellt. Ob die Bewerbung für 2036, 2040 oder 2044 geplant ist, ist noch unklar. Berlins regierender Bürgermeister Wegner sagte der RBB 24 Abendschau, man wolle sich da noch nicht festlegen.
Wir haben in Absprache auch mit dem DOSB, mit dem LSB, auch ein Stück weit mit dem IOC gesagt, wir legen uns auf keine Zahl fest, sondern wir wollen Olympische Spiele. Es geht primär, ist mein Eindruck, um 40 oder 44 und Berlin will Olympische Spiele. Da geht es mir nicht so sehr um den Zeitraum, sondern dass wir etwas für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft tun. Die Chancen, die wollen wir nutzen für Berlin.
Erstmals seit dem Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung kommt heute der Koalitionsausschuss zusammen. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen dabei die Prioritäten ihrer Arbeit bis zur Sommerpause festlegen. Aus unserem Hauptstadtstudio, Hans-Joachim Viehweger.
Bei der ersten Sitzung geht es jetzt darum, was Schwarz-Rot jetzt schnell umsetzen möchte. Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft dürften dabei ganz oben auf der Liste stehen. Beispielsweise die schnelle Umsetzung des Plans, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Spannend wird aber sein, welche Projekte miteinander verbunden werden. Schließlich gehen manche Ideen mehr auf das Konto von CDU und CSU, andere mehr auf das Konto der SPD.
An Brandenburger Grund- und Förderschulen müssen Handys ab dem nächsten Schuljahr vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Die neue Regelung soll für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Das teilte das Bildungsministerium dem RBB mit. Die Nutzung der Handys dürfen Lehrkräfte aber erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Im Gazastreifen sollen Palästinenser eine neue Verteilstation von Lebensmitteln gestürmt haben. Die Mitarbeitenden hätten sich deshalb zwischenzeitlich zurückgezogen. Aus israelischen Hubschraubern seien Schüsse abgegeben worden.